Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren 13. Teil mittlerweile zur biblischen Heilsgeschichte lesen und hören wir miteinander ein paar Verse jeweils aus 1. Mose 12, die Verse 10 bis 13 und aus 13 die Verse 5 bis 9. 1. Mose 12, 10 bis 13. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, dann werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und noch Kapitel 13, die Verse 5 bis 9. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Abraham war aufgebrochen ins verheißene Land. Er hatte die Heimat verlassen. Er war dem Ruf Gottes gefolgt. Im Vertrauen auf den Herrn hatte er diesen Schritt gewagt. Aber dann sehen wir Abraham auf einmal ganz schwach, jämmerlich und feige. Und deshalb auch das Thema der heutigen Predigt: Abraham mal schwach, mal stark. Die erste eigentliche Tat nach seinem Aufbruch aus der Heimat offenbart eine erschreckende menschliche Schwäche bei Abraham. Ganz ähnlich hatten wir es ja auch bei Noah gesehen. Auch er war dem Ruf Gottes gefolgt, er hatte die Arche gebaut, er hatte sich über einen langen Zeitraum dem Hohn und Spott seiner Zeitgenossen ausgesetzt. Da hat er sich als starker Glaubensheld erwiesen. Aber dann nach der Flut, da sehen wir diesen Gottesmann betrunken und nackt im Zelt liegen und eine ganz erbärmliche Figur abgeben. So beschreibt Gottes Wort auch hier bei Abraham die entsetzlichen Schwächen großer Gottesmänner in aller Offenheit. Anlass war eine Hungersnot im Land Kanaan. Auch das war für Abraham sicher keine geringe Glaubensprüfung. Die Gegend seiner Heimat, ich habe es oben mit dem Pfeil markiert, Ur und noch mehr Haran, dürfte auch damals schon außerordentlich fruchtbar gewesen sein. Dieses Gebiet gehörte ja zum oberen, nordöstlichen Teil des Zweistromlands. Da war aber doch Wasser vorhanden. Wir sehen es mit einer aktuellen Luftaufnahme. Der Blick auf diese Luftaufnahme bestätigt meine Vermutung, die ich schon geäußert hatte, dass Terach, der Vater Abrahams, einst aus persönlichen Gründen Ur verlassen haben dürfte. Ur liegt etwa da, wo der Pfeil ist. Wir sehen durchaus hier oben auch fruchtbare Gegenden, aber doch auch viel Bergland drumherum. Die nächste Vergrößerung, die zeigt dann diesen Ausschnitt hier nochmal. Da sehen wir den Unterschied sehr deutlich. Dieses saftige grüne Viereck rechts, das ist die Gegend rund um Haran. Das sind heute alles Äcker und Felder. Also überaus fruchtbar, das da oben ist die Gegend um Ur. Nicht ganz unfruchtbar, durchaus ganz ordentlich, aber Haran scheint damals auch schon ein Paradies was die Fruchtbarkeit anbelangt, gewesen zu sein. Und da verstehen wir, dass Terach in dieser überaus fruchtbaren Gegend Wurzeln geschlagen hat und im Bereich Haran geblieben ist. Und wir verstehen auch, dass Abraham und Lot in der Zeit ihres Aufenthalts dort zu reichen Männern geworden sind. Diese fruchtbare Gegend, diesen Ort des Wohlstands und des Überflusses, hat Abraham im Vertrauen auf den Herrn verlassen. Also ich denke, es ist nochmal hilfreich, uns gerade das auch vor Augen zu führen. Was war das für eine Gegend, die Abraham verlassen hat? Eine unvorstellbar fruchtbare Gegend für die Verhältnisse, die auf ihn gewartet haben. Gelandet ist er dann im kargen Bergland Kanaans. Diese kargen Höhen, ich gehe mal nochmal zurück gerade, diese kargen Höhen sind von Natur aus schon wasserarm und wenig fruchtbar. Und wenn dann noch der geringe Regen ausbleibt, dann ist Schmalhans Küchenmeister, dann droht der Hunger. Und genau das trat ein, offenbar, nachdem Abraham noch gar nicht lange das verheißene Land erreicht hat. Um mit den Seinen nicht jämmerlich umzukommen oder zumindest einen großen Teil der Herden zu verlieren, muss er hinunter ins fruchtbare Nildelta. Wir hatten das letzte Mal gelesen, dass er noch weiter in den Süden gezogen war. Das markiert also ungefähr der rote Pfeil auf dieser Karte. Er war schon ziemlich am südlichen Zipfel des verheißenen Landes angelangt und da war der Weg nach Ägypten nicht mehr weit. Ich denke deshalb nicht, dass es eine geistliche Entscheidung war. Calvin deutet so, dass Abraham im Gehorsam nicht wieder zurück ins fruchtbare Zweistromland ging, aber das lag gar nicht nahe. Es ist mir überinterpretiert. Er war schon im Süden und da war Ägypten einfach das Nächstliegende. Ich denke auch nicht, dass der Weg nach Ägypten an sich schon falsch war. Später ging ja auch Jakob aus ähnlichem Grund diesen Weg und suchte in der Hungersnot Hilfe in Ägypten. In beiden Fällen haben wir keinen Hinweis, dass dieser Weg an sich gegen Gottes Willen war. Nicht der Weg war falsch, aber das Wie. Denn wie sie sich Ägypten nähern, da denkt Abraham an die möglichen Folgen. Auch das ist noch nicht falsch. Wir sollen durchaus unseren Gott gegebenen Stand benutzen, vorausschauend denken und planen. Seine Frau Sarah scheint von außergewöhnlicher Schönheit gewesen zu sein und es war bei den großen Herren mit Harem üblich, dass sie ihre Späher hatten, die ihnen von überall her die schönsten Frauen in ihren Harem zuführten. Gefackelt wurde da im Zweifel nicht lange und Abraham fürchtete nicht ganz ohne Grund um Kopf und Kragen, wenn die Ägypter mitbekamen, dass die schöne Sarah seine Frau war. Und nun sehen wir Abraham keineswegs in der Rolle eines tapferen Beschützers von Witwen und Waisen, nicht einmal seiner eigenen Frau. Nein, in äußerst feiger Weise sagt er seiner Frau, gib dich als meine Schwester aus. Und so liefert er seine eigene Frau in den Harem des Pharao. Einfach nur erbärmlich. Einfach nur erbärmlich, da gibt's nichts zu beschönigen. Dabei war es nicht mal eine Lüge, denn Sarah war tatsächlich Abrahams Halbschwester. Aber auch die halbe Wahrheit ist eben eine ganze Lüge, denn sie dient der Verschleierung einer wesentlichen Tatsache. Es müssen sich auch unsere heutigen Medien sagen lassen, wenn sie zwar Wahres berichten, zugleich aber dem Leser wichtige Informationen vorenthalten, dann haben sie die Bezeichnung Lügenmedien wahrhaft verdient. Genau auf dieser Schiene fuhr Abraham hier. Und das diente ihm weder vor Gott noch vor den Menschen zur Ehre. Im Gegenteil, er brachte damit viel Schaden und Schande über andere und sich. Auch Calvin stellt richtig fest, dass der Weg Abrahams nach Ägypten nicht falsch war, auch das eigene Bedenken der Lage. Er schreibt, wohl schließt Gottes Vorsehung die bedächtige Fürsorge der Gläubigen nicht aus. Bis dahin hat Abraham alles richtig gemacht. Calvin weiter, dabei dürfen aber die klaren Grenzsteine von Recht und Unrecht nicht überschritten werden. Der Zweck heiligt eben bekanntlich nicht die Mittel. Genau das ist der Fehler Abrahams, nicht, dass er in weiser Fürsorge für die ihm anvertrauten Menschen und Tiere in Ägypten Hilfe sucht. Auch nicht, dass er die realen Gefahren für sich und seine Frau sieht und bemüht ist, die nötige Vorsicht walten zu lassen. Aber er bedient sich mit der halben Wahrheit, die eben eine ganze Lüge ist, ungeistlicher Mittel. Das ist sein Fehler. Und der Verlauf zeigt, dass Sünde vielfache negative Folgen nach sich zieht. Dass die Sorge des Abraham nicht unbegründet war, zeigt der weitere Verlauf. Kaum ist er in Ägypten angekommen, da spricht sich die Schönheit seiner Frau auch schon herum, was wohl heißt, dass ich mit meiner Frau besser keinen Urlaub in Ägypten machen sollte. Das einfache Volk, die Ägypter, trugen die Nachricht zu den Hofbeamten und die Hofbeamten brachten sie zu Pharao, natürlich nicht ohne Hoffnung, dass auch für sie Anerkennung und Lohn abfallen würde. Da Abraham seine Frau durch die halbe Wahrheit preisgegeben hatte, wurde sie auch schon bald ins Haus des Pharao gebracht. Wie Pharao gehandelt hätte, wenn ihm klar gewesen wäre, dass Sarah die Frau Abrahams ist, wissen wir nicht. Abraham hatte es im Kleinglauben darauf schon gar nicht ankommen lassen und die Sache in eigener und ungeistlicher Weise schon geregelt und entschieden. Für Abraham hat die Sache zunächst durchaus erfreuliche Folgen. Aus Freude, dass er eine schöne Frau seinem Harem zufügen konnte, beschenkt der Pharao deren vermeintlichen und ja auch nicht ganz unwirklichen Bruder reich. Wir lesen, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Das war ein wahrlicher Reichtum, schon alleine das, was Abraham von Pharao bei dieser Gelegenheit bekam. Abraham sahnt also zunächst erstmal fett ab. Sein schon beträchtlicher Besitz wird durch die reichen Geschenke des Pharao noch mehr vergrößert. Aber dass auf diesen Geschenken kein Segen ruhen kann, versteht sich von selbst. Und der Teufel hat ihnen ganz offenkundig das Gift schon beigemischt und dem Abraham ein mächtiges Kuckucksei ins Nest gelegt. Hat jemand einen Verdacht, worauf ich da anspiele? Wunderbar, ganz genau. Knechte und Mägde bekommt Abraham. Und wir sehen in Gestalt der ägyptischen Magd Hagar, die Abraham mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei dieser Gelegenheit vom Satan untergejubelt wurde. Sie bringt Ismael zur Welt, der der Stammvater der Araber als solcher gilt. Und diese gehören von damals bis heute zu den größten Feinden des Volkes Israel. Der Teufel gibt gerne und reichlich, so auch in Ägypten. Deshalb lassen sich viele von ihm täuschen. Aber der Teufel gibt nie ohne einen Pferdefuß und nie ohne im Endeffekt weit mehr zu nehmen, beziehungsweise weit mehr Schaden über den vermeintlich Beschenkten zu bringen, als seine Gabe wert ist. Der Volksmund sagt zwar, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, aber den geschenkten Satans, denen sollten wir schon ins Maul schauen und sie dann mit Entsetzen zurückweisen. Wie es Sarah dabei erging, berichtet Gottes Wort nicht zweifelsfrei. Calvin meint, im beschriebenen Hinweise zu entdecken, dass der Herr Sarah vor dem Zugriff des Pharao beschützt habe. Der Vergleich mit dem ähnlichen Ereignis mit Abimelech, Kapitel 20, deutet mir eher in eine andere Richtung. Jedenfalls greift der Herr unmittelbar ein. Hätte Abraham nicht darauf vertrauen dürfen, dass Gott ebenso unmittelbar eingreift, wenn er ohne Lüge in Gefahr gerät? Nicht nur den Pharao, auch dessen Haus schlägt der Herr mit großen Plagen. Wir als vom Individualismus durch und durch geprägte Menschen wundern uns an dieser Stelle in der Bibel immer wieder. Das Haus des Pharao konnte doch nichts dafür. Aber ich weise immer wieder darauf hin, Gott denkt nicht so individuell, wie wir neuzeitlichen vom Individualismus geprägten Menschen. Gott denkt in Familien, in Haushaltungen, in Völkern, nicht nur individuell. So sehr wir auch ganz persönlich mit unserem Leben vor Gott verantwortlich sind. Aber weil Gott nicht nur individuell denkt, sondern in Familien, Haushaltungen und Völkern, deshalb sind wir auch als Christen von den derzeitigen Gerichten Gottes betroffen, die aufgrund der Gottlosigkeit so vieler und erst recht des Abfalls in Kirchen und Freikirchen von Gott über unser Volk heraufgeführt werden. Mancher stört sich daran, klagt den Herrn an und sagt, ich kann doch nichts dafür. Ich habe doch nichts dazu getan. Das mag stimmen, aber wir gehören zum Volk. Und da gilt mitgefangen, mitgehangen. Müssen wir immer wieder bedenken, Gott denkt nicht so individuell wie wir. Der Pharao erkennt schnell die Zusammenhänge. Er sieht die Plagen, erlebt sie mit seinem Haus und ahnt sofort, woher sie kommen. Er lässt den Abraham rufen und stellt diesen wegen seiner Lüge zur Rede. Interessant ist, er wagt nicht, seine Hand an Abraham zu legen. Ich kann mir vorstellen, dass der Pharao schon einen ziemlich dicken Hals hatte. Aber er wagt nicht, dem Pharao was anzutun, denn er hat ja erkannt, unter welchem mächtigen Schutz dieser Abraham steht. Aber er macht ihm ernsthafte Vorhaltungen und das völlig zu Recht. Er fragt, was hast du mir da angetan? Und in der Tat, für die großen Plagen, die der Herr über Pharao und dessen Haus kommen ließ, ist Abraham verantwortlich. Er ist der Schuldige. Da gibt's nichts zu beschönigen. Ich denke auch die Formulierung des Pharao, so dass ich sie mir zur Frau nahm, deutet durchaus darauf hin, dass der Pharao Sarah nicht nur in seinen Harem hatte bringen lassen, sondern auch die Ehe mit ihr vollzogen hatte. Man wird es vielleicht nicht mit letzter Gewissheit behaupten, aber eben auch nicht ausschließen können. Und aufgrund dieses mutmaßlichen Ehebruchs, an dem letztlich Abraham schuldig ist, kamen dann die großen Plagen über den Pharao und sein Haus. Und auch Abraham wird wohl keineswegs ehrenhaft entlassen. Es sieht eher so aus, dass der Pharao einen Trupp Soldaten, hier Männer genannt, aufbietet, die Abraham schleunigstens aus Ägypten abschieben. Schließlich hat der Kerl schon genug Unheil gebracht. Von Ägypten zieht Abraham zurück zum Altar, den er zwischen Bethel und Ai errichtet hat. Gottes Wort betont, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Das war damals schon wertbeständiger Besitz. Das Vieh ernährt die Angehörigen. Silber und Gold sind bis heute relativ krisensichere Kapitalanlagen. Haben wir Abraham gerade in erbärmlicher Schwäche erlebt, so sehen wir ihn nun in ehrfurchtgebietender Stärke. Nicht nur Abraham war reich und hatte große Herden, auch sein Neffe Lot war ein vermögender Mann mit zahlreichem Vieh. Die Berge Judas aber waren karg, es entstand Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Das dürfen wir nicht zu hoch hängen. Ich erinnere mich noch an den Kindergottesdienst früher, wo man dann stark auch auf die Bosheit der Knechte Lots abgehoben hat oder ähnliches. Das dürfte auch eine Fehlinterpretation sein. Die Bibel sagt selber sehr nüchtern, es lag leider schon in der Natur der Sache. Beide Gruppen, die Knechte Lots wie auch die Knechte Abrahams, wollten es ihrem jeweiligen Herrn recht machen. Grenzziehungen waren noch keine erfolgt. Und so versuchte jeder vom freien Weideland für die Herden seines Herrn das beste Stück zu ergattern. Und so sehen wir auch ohne großen Vorwurf die sachliche Feststellung der Bibel, das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten. Also es war keine besondere Bosheit, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Der Platz war zu knapp und damit waren Reibungspunkte und Reibungsverluste vorprogrammiert. Es musste einfach eine sachliche Lösung her. Außerdem wohnten ja auch noch andere im Land. Die Bibel nennt hier die Kanaaniter und die Perisiter. Ich habe mich gefragt, warum werden die gerade hier erwähnt? Weil sie die Raumnot noch mehr vergrößern? oder weil vor dem Angesicht der Heiden doppelt nötig eine angemessene und friedliche Lösung gefunden werden muss. Das ist ja auch für uns als Geschwister, als Christen, als Gemeinde Jesu wichtig. Wir leben als Zeugnis in dieser Welt. Ob es uns gefällt oder nicht, ob es uns bewusst wird oder nicht, die Welt nimmt sehr genau wahr, wie wir leben, wie wir uns verhalten. Und die Welt wird weniger beeindruckt von unseren frommen Sonntagsreden als von unserem Alltagsleben. Vielleicht ist das der Punkt. In Ägypten hatte sich Abraham nicht mit Ruhm bekleckert. Vielleicht wollte er vor dem Angesicht der genannten Heiden überzeugender zur Ehre Gottes leben. Jedenfalls zeigt sich Abraham hier in höchstem Maße vorbildlich und glaubensstark. Er ergreift die Initiative zur Schlichtung des Streits. Er lässt seinem Neffen die Wahl, die doch ohne Zweifel ihm zugestanden hätte. Dass auch die Weiden Sodoms im Blick sind, bedeutet wohl, dass die Hirten Abrahams und Lots ihre Herden bei Bedarf auch in diese fruchtbaren Gegenden hinabgeführt hatten. Sonst hätten die wahrscheinlich schon bis dahin nicht überleben können. Lot muss nicht lange überlegen. Er sieht oben das karge Bergland, er sieht unten die fetten, saftigen Weiden des Jordantals und ganz ohne falsche Bescheidenheit greift Lot herzhaft nach den fetten Weiden. Dachte aber, wahrscheinlich hätte es auch die Möglichkeit gegeben, das Land statt in der Länge, auf der einen Seite die fetten Weiden im Jordantal und auf der anderen die kargen Hügel des Berglands, auch in der Breite zu teilen, dass man einen nördlichen und einen südlichen Teil gewählt hätte. Und dann wären auch dem Abraham neben den kargen Bergweiden auch noch fette Jordanweiden übrig geblieben. Aber nein, Lot entschied sich, so lesen wir, für die ganze Jordanebene, denn er sah, dass sie ganz bewässert war. Dass Lot nach der ganzen Jordanebene greift, das wird ausdrücklich gesagt. Steht also in der Bibel explizit drin, die ganze. Er lässt da seinem Onkel nicht viel übrig und wenn wir da auf die Karte schauen, sie ist leider hier nicht ganz scharf, ein kleines Ding, aber man sieht hier ungefähr bis da runter, da hat schon relativ viel Platz vom Jordan bis zu den Bergen. Lot lebt ganz nach dem Motto, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. So ließ er dem Abraham die Steine und nahm für sich das Brot. Er siedelte hinunter bis nach Sodom. Dass die Sodomiter schrecklich gottlose und wüste Leute waren, schreckte ihn nicht ab. Wiewohl er in 2. Petrus 2, Vers 7, wir haben es als Lesung gehört, der gerechte Lot genannt wird, repräsentiert er den Typus des Gläubigen, der gerne im Grenzgebiet zur Welt lebt. Und wir müssen auch, wenn wir 2. Petrus 2 gehört haben, wie Lot litt unter der Gottlosigkeit der Menschen, vor Augen halten, es ist ein Leiden, das er selbst erwählt hat. Niemand hat ihn gezwungen, bis nach Sodom zu siedeln. Das Jordantal hätte auch weiter im Norden reichlich Raum gelassen, seine Zelte aufzuschlagen. Aber Gott liebte, Lot liebte, wie wir später auch sehen, den Ruhm und die Ehre und die Anerkennung gottloser Menschen und hielt sich deshalb gerne unter ihnen auf. Und musste die negativen Folgen tragen. Und wir wissen, wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich schnell die Finger. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und dieses Schicksal hätte auch den Lot fast zweimal erwischt. Und seine Familie hat's schließlich erwischt. Also einfach schon hier an dieser Stelle, wir müssen da gleich auch die Dinge sehen. Lot, der Mann, der den Grenzbereich zwischen dem Volk Gottes und Welt sucht, mit allen negativen Folgen bis zum heutigen Tag. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Erstmal zieht Lot fröhlich von dannen und Abraham bleibt keineswegs allein zurück, denn mit ihm ist der Herr. Und der meldet sich nun auch sogleich zu Wort. Ich habe mich wieder gefragt, warum meldet sich der Herr jetzt gerade an dieser Stelle schon wieder? Vielleicht fing Abraham zu zweifeln an, ob es denn so klug war, Lot wirklich uneingeschränkt die ganze Entscheidung zu überlassen. Hätte er nicht doch besser wenigstens einen Teil der fetten Weiden für sich beanspruchen sollen? Ich würde das nicht ausschließen. Es geht uns doch auch als Kinder Gottes bis heute immer wieder so. Wir stehen vor einer Entscheidung. Wir wollen uns geistlich richtig verhalten. Wir fragen, Herr Jesus, was willst du? Was ist das Angemessene? Und wir entscheiden so, wie es uns unser Gewissen vor Gott sagt. Aber wenn wir uns dann entschieden haben, dann treten uns auch allmählich die tatsächlichen oder auch nur scheinbaren Nachteile unserer Entscheidung vor Augen. Zweifel kommen auf. Ich rate deshalb immer, entscheidet solche Dinge, gerade wenn sie weitreichend und schwerwiegend sind, nicht in einer momentanen, frommen Anwandlung. Und hinterher fällt es einem schwer, mit dieser Entscheidung zu leben. Wartet dann lieber, bis nicht nur die fromme Einsicht, sondern auch das Herz ein ganzes Ja zu dieser Entscheidung hat. Und lasst euch auch von der frommen Umgebung nicht zu voreiligen Entscheidungen drängen. Auch eine Gefahr einer frommen Umgebung, man erwartet frommes Handeln, obwohl man in seinem Herzen noch nicht so weit ist. Gott hat Zeit, bis eine von Herzen kommende, geistlich durchdachte Entscheidung gereift ist. Der Herr hat Zeit. Bei Abraham gehe ich schon davon aus, dass eine Entscheidung von Herzen gekommen war. Eine darauffolgende Anfechtung muss das nicht ausschließen. Ja? Aber da meldet sich auch schon der Herr zu Wort, sieh um dich, Abraham. Sieh nach Norden, sieh nach Süden, sieh nach Osten, sieh nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen für ewig. Für diesen Äon steht in der Bibel, also für diese Weltzeit. Es gibt ja mancherlei Spekulationen über das Verhältnis der Reformatoren zur bleibenden Erwählung Israels. Da fand ich die Aussage Calvins an dieser Stelle sehr interessant. Er stellt fest, dass die Veränderungen, die Jesus brachte, doch die alten Verheißungen nicht aufheben. Meist wird so getan, als könnte die sogenannte Ersatztheologie sich auf die Reformatoren beruhen, auf diese Aussage von Calvin nicht. Er fährt fort, dass Gott jetzt nicht ein einzelnes Volk im Land Kanaan hat, sondern mit der Gemeinde Jesu ein Volk verstreut über die ganze Welt, steht dem nicht entgegen, dass dem Samen Abrahams der dauernde Besitz des Landes verheißen war, bis hin zur Erneuerung der Welt. So ist es. Und so sah es interessanterweise auch Calvin. Solange dieser Himmel und diese Erde bestehen, solange gilt die Verheißung Gottes, dass das Land Kanaan Abraham und seinen Nachkommen Geld gehören soll. Und nochmal vergewissert ihn Gott auch der anderen Verheißung, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde. Noch hat Abraham nicht einen einzigen Nachkommen. Aber Gott vergewissert ihn auch dieser Verheißung. Und im Vertrauen darauf soll er das Land der Verheißung in Augenschein nehmen. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn ich will es dir geben. Abraham soll sehen, was der Herr ihm verheißen hat. Und so bricht Abraham erneut auf, sein Weg führt ihn weiter nach Süden. Wieder nach Süden müssen wir sagen, er kommt sicher in der Gegend von Jerusalem und Bethlehem vorbei und gelangt, so sagt uns Gottes Wort, nach Hebron. Hier lässt er sich nieder unter den Terebinden von Mamre, denen wir später immer wieder noch begegnen, der Ort Mamre. Abraham ist nun an dem Ort, an dem er Jahrzehnte später Sarah begraben wird. Und auch hier baut er dem Herrn einen Altar. Es ist der dritte Altar, den Abraham im verheißenen Land errichtet. Und wir erinnern uns, auf keinem dieser Altäre wurde geopfert. Zumindest sagt die Bibel das nicht. Alle drei sind Gedenkaltäre. Altäre, die Abraham errichtet zur Erinnerung an die Verheißung, dieses Land hat der Herr mir und meinen Nachkommen zum Besitz gegeben. Interessant ist, dass Abraham diese Altäre alle in der südlichen Hälfte des verheißenen Landes errichtet. War mir auch noch nie bewusst geworden, ob es schon ein Hinweis ist, dass das verheißene Land längerfristig vorwiegend im Süden liegt. Während der Geschichte Israels, die 10 Nordstämme waren ja dann irgendwann verschleppt. oder wie es sonst zu deuten ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wissen wir ja, ich habe es oben und unten mit zwei Sternen markiert, die übliche geografische Umschreibung des Landes Israel lautet in der Bibel von bis, weiß es jemand? Zum einen, aber wenn wir die Nord-Süd-Anrichtung, ich weiß nicht, ob ihr die Sterne erkennen könnt, ganz oben ein Stern markiert die Nordgrenze, ganz unten links der andere, von dann bis Beersheba. Das ist eigentlich eine in der Bibel häufig vorkommende Beschreibung von Dan, die nördliche Stadt Dan, und Beersheba, die südliche. Das ist eigentlich eine sehr häufige Beschreibung zur Umgrenzung des Lebensraums, in dem Israel, die 12 Stämme, wesentlich gelebt haben. Unter David hatten sie eine größere Ausdehnung, zeitweise auch hinunter, unter Salomo, aber das war so das Kernland, Dan bis Beersheba. Aber wenn wir uns auch auf dieses Kernland begrenzen, dann sehen wir, der rote Querpfeil zeigt die nördlichste Stelle, den ersten Altar bei Sichem, bei der Terebinte More, der orange, der rosa nach unten gehende, den zweiten zwischen Bethel und Ai und den dritten, der grüne, bei Hebron, bei den Terebinten von Mamre. Interessant, auch alle drei Altäre liegen auf rund 1000 Höhenmetern entlang der Gipfelregion, also diese Altäre hat Abraham dort aufgebaut, wo er ganz oben war und wo er wahrscheinlich einen schönen Blick über große Teile des verheißenen Landes hatte. Abraham gibt mit diesen Altären seinem Herrn die Ehre und er nimmt mit ihnen das verheißene Land symbolisch in Besitz. Liebe Geschwister, auch wir dürfen der Verheißungen Gottes gewiss sein. Wir müssen ihn aus keiner einzigen Zusage entlassen, die er uns gegeben hat. Nehmen wir uns Abrahams Stärke zum Vorbild und nicht seine Schwäche. Und wenn es manchmal lange dauert, bis der Herr zu seiner Verheißung steht, es kann niemals sein, dass er auch nur eine einzige seiner Verheißungen nicht erfüllt. Amen.